Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum neuen Podcast an der Hafenkante. Es ist Freitag, 19 Uhr. Und zu dieser Zeit werden wir diesen Podcast jetzt immer veröffentlichen. Neben mir sitzt Tim Krüthoff, bisher tätig bei der Sparkasse, immer noch tätig bei der Sparkasse. Im Moment haben Sie, glaube ich, Urlaub. Hallo, Herr Krüthoff.
Hallo, moin, Herr Bergmann.
Und demnächst haben Sie ein ganz anderes Amt, was ja jeder weiß. Fangen wir aber mal ganz anders an. Was hat denn eigentlich so der Wahlkampf mit Ihnen gemacht? Vom Sparkassenangestellten und dann so eine Tour zu machen?
Ja, ich glaube, das ist ganz schwer, das so auf den Punkt zu bringen. Das ist eine richtig gute Frage. Also fangen wir mal mit dem Körperlichen an. Körperlich hat es mich ein wenig runtergerockt. runtergerockt. Also ich habe tatsächlich irgendwie bis zum 10. Januar immer einen relativ klaren Zeitplan auch gehabt. Bin regelmäßig laufen gewesen, war beim Sport. Da war dann irgendwie ab dem 10. Januar nicht mehr dran zu denken. Vielleicht gar nicht mal, weil die Zeit gewesen wäre. Aber einfach so, weil ganz andere Themen im Fokus standen und man dann tatsächlich wirklich so voll und ganz in diesem Wahlkampf drin war. Sicherlich hat es mich so inhaltlich der Stadt noch mal viel näher gebracht. Man ist tatsächlich in manche Themen reingekommen, in manche Ecken, wo man vorher noch nie gewesen ist. Man hat die Stadt noch mal ganz anders kennengelernt. Man hat natürlich unglaublich viele Menschen in dieser Stadt noch mal kennengelernt. Ich glaube, dass ich mich persönlich auch natürlich noch mal ein Stück weiterentwickelt habe. Wenn ich dran denke, so die ersten Reden und Ansprachen, da habe ich mir noch relativ wortgenau aufgeschrieben, was ich dann sagen will. Und später haben dann Stichworte gereicht und irgendwann hat man im Grunde genommen einfach drauf losgeredet und dann so ein bisschen adressatengerecht das entsprechend angepasst. Also es war in Summe auch persönlich schon eine Wahnsinnsentwicklung, hat mich der Stadt nochmal näher gebracht und körperlich muss ich tatsächlich sehen, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen aus dem Knick komme und ein bisschen Sport mache und gesünder lebe.
Ja, was ist Ihr Plan?
Also es ist jetzt ja so, dass natürlich auch sonstige Themen ein bisschen liegen geblieben sind auf dem Schreibtisch. Da ist das ein oder andere, was jetzt quasi auf dem Schreibtisch liegt, was ich in den nächsten 14 Tagen auch erledigen möchte. Ich bin zum Beispiel immer noch dabei, Glückwünsche zu beantworten. Also ich bin so mit Facebook einigermaßen fertig. Also habe noch nicht mal die ganzen Kommentare unter den Bildern alle gesehen, aber so die ganzen Nachrichten beantwortet. Mit WhatsApp bin ich soweit durch. Jetzt kommen E-Mails und mittlerweile schlagen auch viele Briefe noch ein. Es gab natürlich viele Anrufe auch aus Hannover von Herrn Altusmann, Herr Thiele, also gefühlt relativ viele dann auch aus dem Landtag, die sich bei mir gemeldet haben, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Also das gilt es jetzt noch ein bisschen abzuarbeiten und dann möchte ich gerne noch eine Woche Urlaub machen. Ich wandere sehr gerne und möchte dann einfach auch nochmal für mich sein. Ein bisschen auch von dem ganzen Social Media mal eine kleine Pause haben, vom Handy mal eine kleine Pause haben. Und dann geht es eigentlich schon relativ schnell auch mit den ersten Themen dann los in Richtung Abstimmung mit Herrn Bornemann und dann erste Termine fürs neue Amt.
Jetzt haben sich aber eine ganz konkrete Antwort der Frage doch umherum gedrückt. Eigentlich Echt? War die Frage eher, welches Sportprogramm werden Sie demnächst auflegen?
Ach so, ich bin ja eigentlich von Hause aus als ehemaliger Vorsitzender von Blau-Weiß Borsum ein großer Freund von Mannschaftssport, aber bei dem Beruf, den ich hatte und bei dem Beruf, den ich anstrebe, ist auch nichts frustrierender, als im Grunde genommen einer Mannschaft nicht zur Verfügung zu stehen. So muss man also immer ein bisschen gucken, dass man irgendwie was an individuellem Sport dann findet. Also ich werde wieder laufen gehen. Ich nenne das liebevoll Wogging. Eine Mischung aus Walken und Jogging, irgendwie was dazwischen.
Aber wir nehmen nicht diese Stöcke.
Nein. Es ist einfach nur, weil ich nicht so schnell bin. Aber es geht mir auch eigentlich nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht mir darum, eben was für mich zu tun. Und dann werde ich gucken, dass ich wieder zum Fitness komme, weil man merkt eben schon so auch der Rücken. Gerade, also kennen Sie vielleicht auch, wenn man viel sitzt oder viel am Schreibtisch ist, dann wird der immer runder und dann ist es schon gut, wenn man ein bisschen was für seinen Rücken tut. Und da habe ich keinen Leistungsanspruch, sondern das ist ein reiner Breitensportansatz und Gesundheitsansatz.
Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich bin ja nur auch Läufer und mache meistens so Touren so zwischen 5 oder 8 Kilometer. Und ich merke so, am Anfang des Laufes ist der Kopf noch voll. Man denkt nach und windet die Probleme. Und je länger man läuft, desto mehr verschwindet das. Und wenn man dann ankommt, ist der Kopf leer. Ja. Geht Ihnen das auch so? Also für mich ist Sport auch wirklich so, nicht Therapie, klingt jetzt blöd, aber so ein bisschen
Genau, abschalten vom Alltag, den Kopf eben freikriegen, so wie man ja auch sagt. Das finde ich ganz toll. Das ist, glaube ich, das Besondere beim Laufen. Auch das hilft ja manchmal schon beim Spazierengehen, dass die Beine was tun. Man ist also in Bewegung und der Kopf hat also Zeit nachzudenken. Ich bin ja mal den Jakobsweg gegangen. Und das war natürlich so die Extremform dessen, weil man natürlich dann wirklich ganz, ganz viel Zeit mit sich hat und über alles mal nachdenken kann. Die Dinge ploppen einem dann so in den Kopf. Und das Spannende da war zum Beispiel, dass es jemanden gab, den man im Grunde genommen nie im Leben wiedergesehen hat. Und mit dem konnte man die Themen noch besprechen. Und das hat einen dann persönlich auch nochmal ein Stück vorangebracht. Also von daher ist das schon genau, wie Sie sagen. Und es ist eben was, die Schuhe hat man im Zweifel immer dabei, auch wenn man auf Reisen ist. Und dann geht es eben einfach los.
Ne? Das mit dem Jakobsweg ist ja interessant. Welche Strecke sind Sie denn gelaufen?
Ich bin diesen ganz klassischen gelaufen, von Saint-Jean-de-Pied-de-Port nach dann eben Santiago de Compostela.
Wirklich so weit?
Ja, und bin dann noch weitergegangen nach Finisterre. Weil das muss ich auch sagen, für mich auch noch mit einer der beeindruckendsten Teile war, das mag daran liegen, wenn man so ein Küstenkind ist, wenn man dann also so Ewigkeiten da durch Spanien gelaufen ist, durch Nordspanien gelaufen ist und dann auf einmal kommt dieser Moment, wo man das Meer riecht und dann kommt man um eine Ecke und auf einmal sieht man das Meer. Und das, nachdem man irgendwie 6 Wochen unterwegs war, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und das war eine ganz tolle Zeit.
Ist Ihr Entschluss, sich um das OB-Amt zu bewerben, auf diesem Jakobsweg gefasst worden? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich will ja auch nicht OB werden.
Nein.
Wie geht's denn?
Nee, das war tatsächlich schon vorher. Das war aber tatsächlich ein ganz, ganz spannender Zeitpunkt. Da war das aber eigentlich schon entschieden. Und zwar war das die Phase, wo ich gewechselt bin von der Sparkasse Aurich Norden zur Sparkasse Emden. Und die Sparkasse Aurich Norden dann damals gesagt hat, auch wenn es ein Schwesterinstitut ist, aber es ist eben ein Konkurrent, mit dem wir, oder ein Unternehmen, mit dem wir im Wettbewerb stehen. Und deswegen bin ich dann quasi freigestellt worden und hatte eben auf einmal dann 2 Monate Zeit. Und die Zeit habe ich dann eben dafür genutzt. Aber ich hatte vorher schon entschieden, mich quasi nicht nochmal nach außerhalb von Ostfriesland zu bewerben, sondern hier zurück nach Emden zu kommen, weil ich damals schon den Entschluss gefasst hatte, als Oberbürgermeister eventuell zu kandidieren, je nachdem, wie dann die Konstellation dann ist. Und Hintergrund war eben, dass ich in der Zeit, wo ich in Aurich gearbeitet habe, das waren 8 Jahre in Emden gewohnt habe und eben dann festgestellt habe, Mensch, diese Stadt bleibt eben hinter ihren Möglichkeiten zurück.
Mhm. Aber warum gerade Oberbürgermeister? Es gibt doch so viele tolle Jobs. Sie hätten doch auch Vorstandssprecher der Sparkasse werden können. Ist ja durchaus auch ein beachtlicher Karriereschritt, den Sie dann noch hingelegt hätten. Ja. Warum gerade Oberbürgermeister, wo man ja, sagen wir mal, plötzlich für alles zuständig ist und für jeden ansprechbar ist?
Ja, vielleicht hat das ein bisschen was mit dem zu tun, was ich gut kann, was mir auch Spaß macht. Und es hat eben damit zu tun, dass ich gesagt habe, also mir war klar zu dem Zeitpunkt, dass ich keine Kinder haben werde und dass ich für mich tatsächlich gefragt habe, wofür möchtest du am Ende deines Lebens stehen? Also ich habe das ja schon mal erzählt, so pathetisch sage ich immer, das kommt aus einem Buch, wo ich mal gelesen habe, wenn man am Ende seines Lebens durch ein Museum gehen würde, im übertragenen Sinne, wie sollen die Räume gefüllt sein? Was soll in den Räumen sein? Und dann habe ich mir überlegt, möchtest du, dass eben viele Räume mit Sparkasse gefüllt sind, was auch nicht schlimm wäre. Das war ein Beruf, der mir auch immer unheimlich viel Freude gemacht hat. Oder hast du als Oberbürgermeister vielleicht noch die Möglichkeit, deine Heimatstadt mitzugestalten, anders zu gestalten und eben für ein breites, für eine breite Bereich an Menschen oder für viele Menschen eben etwas positiv in ihrer Lebenswirklichkeit zu verändern. Und von daher ist es wirklich so aus der tiefsten Überzeugung entstanden, eine Aufgabe zu haben, die einen erfüllt und die man gerne gut machen möchte. Und deswegen habe ich mich beworben damals.
Verraten Sie uns, wem Sie das als erstes erzählt haben vor Jahren und wie die Reaktion war? Haben die gesagt, Tim, du spinnst?
Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wem ich das als allererstes erzählt habe, aber das hat mich auch immer gewundert. Das ist tatsächlich eigentlich gar nicht so ein riesengroßes Geheimnis gewesen. Also viele Menschen, die eng mit mir zu tun haben, die haben immer gewusst, dass ich da zumindest drüber nachdenke. Ich glaube, ich habe es damals einem meiner besten Freunde als allererstes erzählt und der hat gesagt, das ist genau das Richtige für dich, mach das. Ne? Und dann ist es so gewesen, dass ich zum Beispiel vor 2 Jahren, als ich meinen 40. Geburtstag gefeiert habe, ich feiere immer meine runden Geburtstage groß und alle anderen gar nicht, weil ich das immer, die Runden werden dann immer richtig gefeiert und da waren also 120 Leute Und es war wirklich ein wunderschönes Fest. Und natürlich gab es auch eine kleine Ansprache, eine kleine Rede vom Geburtstagskind. Und dann habe ich damals auch gesagt, und dann schauen wir mal, wer euch in 10 Jahren begrüßt. Ne? Ob ein Sparkassenvorstand oder der Oberbürgermeister der Stadt Emden. Und
das haben die alle nicht ernst genommen.
Das haben die, doch, das haben die schon auch ernst genommen. Und ganz viele haben mir jetzt auch geschrieben, als das jetzt dann Wirklichkeit wurde, so, Mensch, und du hast da immer von gesprochen und jetzt ist es so. Also von daher hätte man es auch wissen können, dass es die Leute dann teilweise so überrascht, das hat mich dann tatsächlich auch gewundert. Also, ja.
Sie haben das ja im Wahlkampf jetzt schon so ein bisschen gemerkt, oder ich fange anders an, solange Sie bei der Sparkasse waren, waren Sie natürlich auch, gehörten Sie so zur Prominenz von Emden, als Sparkassenvorstand ist das ja so, man hat viele Kontakte. Aber das ist ja mit dem Wahlkampf wahrscheinlich nochmal ganz anders geworden. Da wurden Sie ja quasi zur öffentlichen Person.
Ja.
Wussten Sie vorher, wie sich das anfühlt? Wie fühlt es sich an und wie haben Sie diesen Wechsel eigentlich hingekriegt?
Also es ist so, das ist vielleicht auch ganz gut. Ich bin ja seit 20 Jahren engagiert im Plattdeutschen Theater. Und wir spielen ja immer auch schon im neuen Theater. Das heißt, da gab es ja immer auch ein großes Publikum von, sag ich mal, jeden Abend ungefähr 300, 400 Menschen, die da gesessen haben. Also ich sag mal, bei so einer Vorstellungsreihe waren es auch 1200 Leute. Und dadurch gab es auch schon eine gewisse Bekanntheit in bestimmten Kreisen. Also es war, man selber weiß das ja nicht, aber die Menschen sprechen einen auf einmal an und sagen, oh, ich kenne euch ja von Theorte und so, ne? Und sie spielen hier immer so fein. Und naja, und dann weiß man also im Grunde genommen, weiß man ja auch irgendwann, dass man, wenn man durch diese Stadt geht oder gerade auch wenn man als Sparkassenmitarbeiter repräsentiert man ja immer eben auch die Sparkasse, dann weiß man ja eben schon, dass man vielleicht nicht nackt Samba in der Kulisse auf dem Tresen tanzt. Also von daher, glaube ich, gab es schon immer auch so dieses Gefühl natürlich, dass man bekannt ist und dass man vielleicht auch ein Stück weit unter Beobachtung steht. Und von daher war der Wechsel jetzt nicht ganz so groß. Im Moment ist es einfach unheimlich schön und das wird sich natürlich auch wieder ändern. Im Moment gibt es eine ganz tolle, ja, ich sag mal, Popularität. Also die Leute freuen sich mit mir, gratulieren mir, sprechen mich an und das ist natürlich ja so das Wunderbarste. Das wird sich natürlich auch ändern, weil in dem Moment, wo vielleicht Entscheidungen getroffen werden, mit denen nicht alle einverstanden sind oder vielleicht auch Dinge nicht funktionieren, da wird es natürlich dann auch Momente geben, wo die Leute mich ansprechen und sagen, warum haben sie das denn jetzt gemacht? Was soll der Quatsch dann? Ne?
Aber es ist ja doch noch was anderes zu Ihrer Theaterzeit. Da hört das ja eigentlich auf, in dem Moment, wo der Vorhang zuging und dann gingen sie raus, haben vielleicht noch ein paar gesagt, oh, hast toll gespielt.
Ja.
Aber ich glaube, man hat sie in Ruhe gelassen, dann privat.
Ja.
Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass sie wahrscheinlich nicht mehr aus dem Haus gehen können, ohne dass da 20 Leute sind. Das heißt, man muss auch immer ordentlich aussehen, ne? Also nicht nur mit Jogginghose in den Supermarkt.
Das habe ich sowieso nicht gemacht, aber heute sitze ich ja nun auch hier mit einem Hoodie und einer Jeans und das behalte ich mir auch bei. Aber natürlich gilt, wenn es ein offizieller Anlass ist, dann wollen die Leute ihren Oberbürgermeister sehen und dann gibt es auch ein vernünftiges Outfit. Ich glaube, ich bin mir darüber im Klaren gewesen, was das bedeutet. Das ist auch was ich sehr mit diesem Amt verbinde, dass ich gesagt habe, ich möchte ja ansprechbar sein. Und mir ist halt vollkommen klar, dass wenn ich mich hier in der Öffentlichkeit bewege, dass ich dann der Oberbürgermeister der Stadt Emden bin. Und darum ist es dann auch vollkommen in Ordnung. Oder ich freue mich sogar, wenn die Leute mich dann entsprechend ansprechen.
Ich muss ja gestehen, das ist ja, ich bin jetzt kein Oberbürgermeister, aber halt Chefredakteur der größten Zeitung in Emden. Ich musste mich daran gewöhnen. In Münster war ich ein Medienschaffender von vielen. Hier bin ich halt ein Medienschaffender von weniger, von wenigen. Und sich daran zu gewöhnen, dass eigentlich ein jeder kennt, aber man kennt natürlich nicht jeden, das war schon ein sehr spezielles Gefühl. Also wenn ich dann abends im Hammerich laufe und so und die Leute mir entgegenkommen, die grüßen mich alle freundlich, dann denke ich mir, entweder sind es freundliche Ostfriesen, weil hier grüßt man sich einfach, oder die kennen mich halt. Und ich musste mich an den Gedanken gewöhnen.
Ja. Also das ist vielleicht das, wenn man hier aufgewachsen ist, dann man ist ja sowieso, man kennt einander auch ich sag mal, in Borsum war das ja durch die Vereinstätigkeit auch so, dass man dann immer ansprechbar gewesen ist. Und ich sage mal, es ist ja auch manchmal, gibt es ja ganz lustige Geschichten. Also wenn wir Hallenfete hatten von Blau-Weiß Borsum, dann konnte meine Mutter mir nächsten Tag erzählen, wie viel Bier ich hatte. Oder, ne? Also das ging ganz schnell.
Weil die das auch erzählt
gekriegt hat. Also, ja. Und das ist vielleicht auch so ein Stück weit diese protestantische Kultur. Also dieses, man achtet aufeinander. Mhm. Und ich glaube, dass man da eine bewusste Entscheidung für sich treffen muss. Das ist ja auch gut. Also es ist ja gut, dass jemand auf einen aufpasst oder dass man eben liebevoll unter Beobachtung steht. Also deswegen wird es mir wahrscheinlich nicht passieren, dass ich irgendwie eine Woche in der Bude lege und keiner merkt das.
Das also, wird wahrscheinlich nicht passieren.
Genau.
Zumal jeder weiß, wo sie wohnen.
So. Ja. Also von daher, ich sag mal, das hat ja auch was Geborgenes und was füreinander da sein. Und man kann sich ja durchaus auch seine Auszeit nehmen. Also ich habe durch das Studium auch viele Freunde außerhalb, und dann ist es sicherlich auch mal gut, mal ein Wochenende mal woanders hinzufahren und zu sagen, man kriegt auch da mal den Kopf frei, indem man dann vielleicht auch mal für sich sein kann und Dinge sortieren kann. Ja.
Was machen Sie, wenn Sie sagen, ich habe jetzt den Kaffee auf? Wo setzen Sie eigentlich Grenzen? Sie sind eine öffentliche Person, aber wo ist dann auch Ihre Grenze? Und was machen Sie, wenn Sie so richtig sauer sind oder wenn es im Wahlkampf mal nicht gelaufen ist? Also, nee, also jetzt ist mal echt gut. Ich brauche jetzt mal eine Stunde raus. Wie geht das bei Ihnen? Gehen Sie nach Hause, machen die Tür zu und machen die Rollläden runter? Oder?
Nein, also das Gute bei mir ist, und das ist tatsächlich wirklich so eine Stärke, dass ich eine sehr gute Selbststeuerungsfähigkeit habe. Also ich habe eigentlich gut gelernt, mich selber zu steuern, im Sinne von, dass ich merke, wenn mich irgendwas emotional trifft, dann bin ich in der Lage, das zu regulieren. Also dann, man kriegt mich schwer aus der Haut. Wenn man das hat, also wenn man an den Punkt gekommen ist, das gelingt wirklich nicht vielen, dann ist auch Gefahr im Verzug. Also, aber das wird mir, glaube ich, öffentlich nicht passieren. Nein, und wenn ich mich über Dinge ärgere, dann ist für mich immer wichtig, das eben zu durchdenken. Und dann kommen wir eigentlich zum Eingang des Gesprächs wieder zurück. Dann ist ein Spaziergang um Delft sehr hilfreich. Also eben sich der Situation entziehen und zu versuchen, diese Dinge zu durchdenken. Und klar, es ist auch wichtig, dass man gute Freunde hat, ein gutes Netzwerk hat, weil häufig, das kennt vielleicht auch jeder von den Zuhörern vom Podcast. Manchmal ist es ja so, wenn man nur was erzählt, dann kommt die Lösung schon. Ne? Man muss es eben einfach dann nur vielleicht mal laut aussprechen, dann wird es schon besser.
Das war im Wahlkampf, war das ja auch ein bisschen spooky, sage ich mal. Also ab Januar ging es ja los, egal wo man hinkam, Tim Krüthoff war schon da.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie diesem Grimmschen Märchen vom Hase und Igel, wo dann der Igel schon sagte, ja, ich bin schon da, und der Hase kam da angerannt. Also es gibt nur einen Tim Krüthoff, das ist klar. Ne? Sie haben keinen Doppelgänger.
Ja, das ist, ich habe einen ganz lieben Freund, der tatsächlich auch jetzt erst wieder mit seiner Frau nach Emden gekommen ist. Und der wird auch ganz oft angesprochen, ob er denn der Krüthoff sei. Und das finde ich immer so lustig.
Wieso sieht er ihn so ähnlich?
Eigentlich überhaupt nicht. Der ist auch jünger, also deutlich jünger und auch deutlich besser, deutlich fitter als ich.
Ja.
Und der wird in letzter Zeit immer öfter angesprochen. Ach. Und wir haben schon mal gesagt, ob wir das jetzt denn nicht nutzen sollten. Im Grunde genommen, weil manchmal muss man sich ja teilen. Also dann das sehe ich jetzt schon, wenn Einladungen kommen. Und dann denkt man, oh Mensch, da würdest du gerne hin und da würdest du natürlich auch gerne hin, hat ja auch viel mit Wertschätzung zu tun, dann wäre das gut. Aber nein, mich gibt es tatsächlich nur einmal.
Wie anstrengend war das Ganze eigentlich? Wir sind jetzt unter uns, es hört keiner zu.
Okay.
Ich habe sie mal gefragt, das ist ein paar Wochen her, da haben sie gesagt, wieso, mir macht das doch Spaß, das ist nicht anstrengend. Jetzt können Sie mal ehrlich reden, wie anstrengend war es denn?
Nein, es ist, da war ich auch ehrlich, es macht Spaß, weil ich Menschen mag und weil ich glaube, wenn es eine Verpflichtung wäre, jetzt zum 20-jährigen Jubiläum der Tauchergruppe, der Feuerwehr zu gehen und jemand würde sagen, ah, das mache ich nur, weil da muss man sich erblicken lassen, dann wäre das was anderes. Aber ich gehe da einfach gerne hin, weil mich das interessiert, weil ich das auch spannend finde. Das ist auch das, was ich an meinem Beruf so spannend fand, dass ich ja ganz, ganz viele verschiedene Projekte immer vorgestellt gekriegt habe, verschiedene Unternehmensideen. Ich habe auch immer gesagt, wir sind so ein bisschen Generalisten. Wir haben Ahnung von allem, aber von nichts so richtig. Man hat, also kriegt in ganz viele Branchen...
Lieber Journalisten, das ist ja
ähnlich. Genau, genau. Ja. Man kriegt so einen Einblick in ganz, ganz viele Bereiche. aber eben keine Detailtiefe. Und so ist das hier auch. Also ich habe unheimlich viel über Feuerwehr gelernt. Also fand ich total spannend und was die alles machen. Oder ich war bei den Jägern. Die Jäger haben mir erzählt, was sie tun, also was sie machen. Und das ist eben nicht nur, dass sie jagen, sondern eben, was sie an Tierkörperbeseitigung auf den Straßen dann machen, wenn es zu Unfällen gekommen ist. Also was die eigentlich auch für Naturschutz tun, dann indem sie, sag ich mal, da eben auch die Hege dann entsprechend darstellen. Also so ganz, ganz viele spannende Dinge. Oder der letzte Wahlkampftermin war am Samstagabend bei einem Schlagerfestival im Waldernport, wo ich eingeladen war. Und das war da hat Sandro gesungen und noch jemand anders. Und moderiert wurde das von Bernie, von diesem Schlager.
Ja, Hut ab, dass sie da waren.
Ja, nein, aber das war total toll. Also weil da waren 120 Menschen, die richtig Spaß hatten, ja, die da Freude dran hatten. Ich habe gesagt, da gehe ich auch nochmal wieder hin. Weil das ist eben auch ein Stück und das ist privat organisiert und das macht die Leute glücklich. Und diese Wahnsinnsbandbreite macht mir Spaß. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich zur Eingangsfrage zurück, so am Samstag, als ich dann nochmal am Wahlkampfstand stand und dann fragten die Leute natürlich alle, und gibt es jetzt eine Stichwahl und wird es in die Stichwahl gehen? Und dann habe ich ehrlich gesagt immer gesagt, es ist vermessen, bei 8 Kandidaten und nach 63 Jahren SPD nicht von der Stichwahl auszugehen. Aber ich habe auch immer gesagt, aber wenn es nicht zur Stichwahl kommt, bin ich absolut nicht böse, weil es war auch so ein Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, jetzt ist es auch erstmal gut.
Ja, Sie haben eben im Vorgespräch auch erzählt, dann hätten Sie den Urlaub verlängern müssen, ne, bei der Sparkasse.
Das ist richtig. Ich hätte dann, ich habe ja jetzt quasi meinen Jahresurlaub genommen, der ist am Morgen aufgebraucht. Ab Donnerstag bin ich dann erstmal wieder in der Sparkasse, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Dann hätte ich mit der Sparkasse in die Bütt gemüsst und hätte gesagt, okay, wie kann ich dann noch ein paar Tage Urlaub irgendwie als unbezahlten Urlaub bekommen? Geht das? Also so von daher war das dann jetzt auch wirklich ganz gut, dass das so gekommen ist. Und es war einfach, muss man ehrlich sagen, überwältigend, was da passiert ist.
Ja. Eben nochmal zurück zu dem Schlager-Event. Man muss ja wirklich konstatieren, also Schlager wird ja immer so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst von allen, die angeblich was von Musik verstehen. Aber es ist ja so, dass ganz Deutschland Schlager hört und auch ganz Deutschland hört Volksmusik. Insofern muss man diese ganzen Sachen und auch Bernie und auch Feller so, und wen wir ja alles haben, muss man ernst nehmen. Ich glaube, man darf die Leute dafür auch nicht irgendwie verurteilen oder so.
Und das wäre überhaupt nicht meine Art. Und ich habe da sogar nochmal eben eine Runde getanzt mit. Das kommt ja auch so selten, dass man meine Zeit hat zu tanzen. Das war richtig gut. Ja. Also, dass man da die alten Disco-Fox-Kenntnisse von Astrid Löschen nochmal wieder auspacken konnte. Und ging gut. Also, ich glaube, also die waren sogar ganz beeindruckt, dass sie gesagt haben, meine Güte, er kann das ja. Nein, das war total witzig und war ein richtig schöner, netter, lustiger Abschluss. Und die Damen, es gibt da so einen Fanclub von Bernie, der heißt die Schabonen. Und
wie bitte?
Schabonen.
Schabonen.
Schabonen, das ist von den Anfangsnamen der Menschen. Das sind auch, der Verein hat irgendwie mittlerweile auch 120 Mitglieder. Mhm. Und die sind dann eben auch bei meinen Veranstaltungen, Tee mit Tim zum Beispiel gewesen. Die waren also in Conrebi. Und die sind dann auch nochmal beim Talk mit Tim im Einstein gewesen. Ja. Und das fand ich irgendwie so toll, dass die mich nun auch besucht haben, dass ich das natürlich vollkommen klar, dass ich dann auch mal zu euch komme.
Aber eigentlich wollte ich fragen, also ich vermute nicht, dass Sie privat Schlager hören, wäre ja nicht schlimm, aber ich vermute mal nicht. Aber was hören Sie denn?
Ich bin so ein, das war so in der Schulzeit, gab es ja immer schon diese Bücher, wo man, was mögen Sie für Musik, was guckst du so für diese, das ist mir immer schon schwer gefallen, weil ich bin so ein, Radiomensch, also der so wirklich das im Radio hört, was dann so läuft und der da für sich an Musik tatsächlich keinen hohen Anspruch hat, aber ich genieße so Sachen wie, also ich war schon mal bei Kaisermania bei Roland Kaiser, also das war ein lustiges Event, das hat total Spaß gemacht. Ich finde die Weihnachtskonzerte immer, ne, oder das Spielwerk ist ein Traum, das ist ja nun Folkmusik, also im weitesten Sinne, finde ich einfach wunderschön, da habe ich einen Zugang zu. Aber dass ich jetzt sagen kann, ich mag was weiß ich, Indie oder nur das oder so, das ist nicht so. Also finde ich, was eingängig ist, ist für mich tatsächlich auch mehr so ein Instrument auch des Abschaltens im Hintergrund. Weniger bin ich jemand, der sich jetzt hinsetzt und sagt, so, und jetzt höre ich mal bewusst Musik oder so.
Ich bin ja nur ein bisschen älter als Sie, also es ist nicht wirklich viel, aber doch ein bisschen. Und meine Kinder fragen mich auch immer, warum du bist in dem Alter, warum hörst du nicht Marius Müller-Westernhagen, warum hörst du nicht Bon Jovi oder die Rolling Stones oder Led Zeppelin, diese ganze gute, alte, handgemachte Rockmusik. Und ich muss sagen, ich hasse die. Ich finde, diese Musik hatte ihre Zeit und da war sie gut. Aber warum soll ich mir heute einen Musiker anhören, der vor 40 Jahren aktuell war und dann ignorieren, dass es vielleicht auch ganz tolle Musik gibt, die aktuell ist? Also ich kann sagen, wenn ich laufe mit Kopfhörern, dann mache ich mir zweistündige Konzerte von Jean-Michel Jarre an.
Ah
also
ja, wirklich, das finde ich auch schön.
Elektronisch. Ja. Und je weniger Instrumente dabei sind, desto lieber höre ich es. Oder Moby ist einer meiner Favorites. Ja. Und alles, was in die Richtung geht, ich kann mit... Ja, mit diesem nostalgischen Musikgeschmack nach dem Motto, du bist 50, du musst doch Hardrock hören oder so wie damals, da kann ich echt nichts anfangen mit.
Wobei ich sagen muss, also beim Laufen versuche ich immer, dass es irgendwie so den Takt der Musik hat, dass ich damit gut laufen kann. Wenn das nun zu schnell wäre, dann wäre das ja auch kontraproduktiv. Aber ich war zum Beispiel, als ich in die USA gegangen bin zum Studieren, werde ich nie vergessen, das war mein erster Abend in Boston, da war ein Konzert von Jon Bon Jovi an seinem Geburtstag. Und da bin ich bei diesem Konzert von Jon Bon Jovi gewesen, mehr so durch Zufall, weil ein Pate aus den USA dann gesagt hat, komm doch damit hin. War ein geniales Konzert, hat richtig Spaß gemacht, also war auch toll.
Ich gebe ja zu, ich habe ihn mal gehört. Ich weiß, in Studentenzeiten, als ich Wohnungen renoviert habe, da brauchen wir so ein bisschen Power, dann haben wir Bon Jovi angemacht und dann ging das auch. Ich erwische mich auch, wie ich das Radio nicht ausmache, wenn er jetzt läuft.
Ja.
Aber ich lege ihn mir auch nicht mehr irgendwie. Nee, CD-Player gibt es ja sowieso nicht mehr, es geht ja alles über das iPhone. Also ich lade ihn mir auch nicht mehr runter. Gut, können wir mal kurz über Politik reden?
Ja,
das machen Sie ja demnächst sowieso die ganze Zeit. Vielleicht können Sie sich ja im Moment noch freier äußern, aber wir hatten heute in der Zeitung die Nachricht, oder nee, nicht heute, sondern Anfang der Woche, dass die Stadt den Ausbau Conrevi erstmal stoppt. Das hat man angeblich gemacht, weil Sie das auch so möchten. Nach dem Motto, wir können das jetzt nicht beschließen, wenn er in einem Monat kommt, muss er dann wieder alles neu aufräumen. Was sagt das eigentlich über eine Stadt und über eine Stadtverwaltung und über einen Rat? Wenn alle drei es nicht schaffen, innerhalb von ein paar Jahren das zu machen, was eine Kommune eigentlich tun muss, nämlich Bauflächen zu schaffen, und zwar so, dass das auch durch den Bürgerdialog durchgeht, dass das akzeptiert wird, dass die Ökologie beachtet wird. Ist das jetzt ein Emder-Problem oder ist das ein Zeitproblem oder wurde da einfach schlechtes Handwerk gemacht? Ich weiß nicht, wie offen Sie da jetzt schon...
Kann ich ja schwer beurteilen, weil ich ja, ich bin ja nur eingebunden in den öffentlichen Prozess. Also ich kann ja nur das, oder habe ja nur das gesehen, was eben dann öffentlich dann auch gewesen ist. Ich habe ja in dem ganzen Wahlkampf auch versucht, wenn man ein Programm hat, das Veränderung oder Veränderung eben heißt, also auf Veränderung ausgelegt ist, dann ist das ja immer auch ein Stück weit Kritik mit der Vergangenheit, wenngleich ich eben immer versucht habe, das nicht zu betonen, sondern eine Vision zu geben für die Zukunft. Und ich glaube, dass das eben auch ja ein Symptom dafür ist, dass die Menschen jetzt gesagt haben, wir möchten, dass sich etwas ändert, nämlich genau, dass man sagt, komm, wir müssen bestimmte Themen anders angehen und für bestimmte Themen braucht es eben einfach auch eine andere Geschwindigkeit. Und im Moment bin ich da noch euphorisch und denke auch, dass wir das umgesetzt bekommen. Und insbesondere bei dem Thema Conrevers Weg ist es so, dass dieses Thema Bürgerdialog ein ganz wichtiges ist, was man völlig vernachlässigt hat. Und ich glaube oder ich hoffe immer noch, dass wir da auch schnell ins Tun kommen, aber dass wir eben so ins Tun kommen, dass wir eben mit allen Anspruchsberechtigten, auch den Menschen, die in der Boltenthor Straße wohnen und die in Conreversweg und Franekerweg wohnen, dass wir eine Lösung mit den Experten der Verwaltung finden, wo alle oder ein Großteil zumindest am Ende sagt, plus dann Baugrundstücke, wo alle am Ende sagen, das ist für uns alle eine tragfähige Lösung und das ist gut für die Stadt. Und darüber hinaus auch schnell anfangen, weitere dezentrale Baugebiete aufzumachen. Ich glaube, es gibt wirklich einen Stau an Themen an dieser Stadt und da gilt es klar mit Prioritäten zu arbeiten, damit dann auch das Gefühl da ist und das auch nachvollziehbar ist oder messbar ist, dass man sieht, okay, es passiert jetzt was.
Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich halte das für einen fatalen Fehler der letzten Jahre oder womöglich Jahrzehnte, dass sich Emden offenbar immer selbst so ein bisschen genug war, dass keine Baugebiete geschaffen wurden, dass ja die Innenstadtverdichtung findet, hat ja auch nicht so richtig stattgefunden, dass man einfach gesagt hat, na, wir brauchen das nicht. Wir haben halt unsere Sozialsiedlung da in Warenburg, jetzt mal ein bisschen böse gesprochen. Wir haben unsere High-End-Siedlung jetzt am Neuen Delft, ist alles super. Aber dass man irgendwie das ganze Thema hat schleifen lassen.
Man darf da, glaube ich, auch nicht ungerecht sein. Also man hat ja insbesondere auch in Badenburg mit diesem städtebaulichen Programm, dann diesem Ankauf von großen Wohnungsbeständen, hat man ja tatsächlich auch Dinge bewegt. Es gab ja auch eine rege Bautätigkeit. Aber ich gebe Ihnen recht, was das Thema Neubaugebiete angeht. hat man sich sehr fokussiert auf dieses eine große Mega-Baugebiet. Und ich habe tatsächlich persönlich auch das Gefühl, dass man alles andere bewusst teilweise runterpriorisiert hat, bis ausgebremst hat, weil man gesagt hat, also das hat die absolute Priorität. Und wenn dann natürlich so ein Plan am Ende nicht aufgeht oder nicht realisierbar ist, dann ist das auch ein schwieriges, oder ist das eine schwierige Situation, vor der die jetzige Verwaltungsspitze dann steht.
Wagen Sie denn eine Prognose, wann die Planung wieder aufgenommen werden können oder wann dort das erste Haus steht?
Das kann ich nicht sagen. Ich will tatsächlich, möchte ich gleich im November loslegen, in diesen Bürgerdialog wieder einzusteigen, also mit den Experten der Stadt mich zu dem Thema nochmal richtig briefen zu lassen, die Möglichkeiten, die da sind, entsprechend zu entdecken. Und dann soll es schnell entsprechend in den Bürgerdialog gehen, denn wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu. Wenn Sie rein auf das GIWOS-Gutachten gehen würden, und dann hätten sie in erster Linie erstmal gar keinen Baubedarf, der ausgewiesen ist. Tatsächlich ist ja aber unser Bauchgefühl und unsere Wahrnehmung eine andere. Und das versteht man ja auch, dass Menschen sich auch die vielleicht innerhalb Emdens wohnen, nochmal verändern wollen, dass die vielleicht nochmal altersgerecht bauen wollen und so weiter und so fort. Von daher glaube ich, dass eine Daseinsberechtigung für diese Baugebiete eben schon da ist, insbesondere auch dann eben für junge Familien. Also von daher soll das möglichst schnell auch weitergehen, weil ich weiß ja auch, dass die Menschen teilweise auf heißen Kohlen sitzen und sagen, ich will jetzt bauen, und wir müssen natürlich auch diese Niedrigzinsphase, wie sie ist, entsprechend noch mitnehmen. Also von daher soll das schon schnell vorangehen, aber mit einem Zeitplan wäre ich jetzt vorsichtig, weil ich bin grundsätzlich jemand, das hat man glaube ich auch im Wahlkampf gemerkt, ich mag ungerne Dinge versprechen, wo ich weiß, dass ich die nicht halte. Also das habe ich bei meinen Kunden schon so gehalten, dass wenn ich zu denen gesagt habe, die Verträge sind nächste Woche Donnerstag da, wenn sie dann Dienstag da sind oder Mittwoch da sind, freuen sich alle. Schaffe ich es nicht, ne, sind alle enttäuscht, und das muss ja nicht sein. Also, und das haben wir ja bei vielen Themen. Gucken Sie, das Freibad in Borsum, da muss ein vernünftiger Zeitplan dran, dass die Leute nachvollziehbar wissen, wann ist mein Thema dran, wann bin ich wieder, wann geht das Thema weiter, dann sind die meisten auch verständnisvoll und sagen, okay, habe ich Verständnis für, wenn man es ihnen erklärt, dann passt das. Aber das ist so das, was in der Vergangenheit einfach zu kurz gekommen ist.
Das ist ja auch etwas, was man Ihnen so ein bisschen vorgeworfen hat im Wahlkampf. Ja. Herr Erdmuth hat konkrete Projekte, Turmstrecke sanieren, Buslinie. Ja. Und bei Ihnen sei es angeblich alles so ein bisschen nebulös und Larifari und durch die Wolke. Ja. Wie gehen Sie mit so einem Vorwurf um?
Das konnte ich ein Stück weit sogar nachvollziehen, dass das so war, weil natürlich, man könnte das jetzt im Einzelnen durchgehen bei der Trugstrecke, da war ja ein falscher Ansatz, da waren wir ja eigentlich, oder da war, ich sag schon wieder immer wir, also weil ich wirklich mich damit auch identifiziere, da war ja Rat und Verwaltung schon ein Stück weiter, da waren Fördermittel entsprechend schon beantragt, man wollte schon eine grundständige Sanierung vornehmen, und ansonsten ist es ganz schwer, weil sie natürlich auch ja nicht jeden Bedarf kennen. Und wenn wir bei dem Thema Schulen jetzt zum Beispiel sind, dann ist es mir wirklich wichtig zu sagen, also das muss dann nach Dringlichkeit gehen. Das ist das A und O. Und das Geld, was wir haben, das müssen wir nach Dringlichkeit verwenden. Und dann ist es manchmal mit konkreten Projekten auch schwer, das entsprechend zu benennen, weil sie nicht alle Rahmenbedingungen kennen. Auch da lieber weniger versprechen und am Ende überraschen, indem man mehr umsetzt, als sich im Vornherein. Ich bin unheimlich froh, dass ich das so gemacht habe, weil sonst hätte ich ja jetzt noch einen größeren Druck. Also 75% der Emner, die zur Wahl gegangen sind, haben mich gewählt und die haben Erwartungen an mich. Mhm. Und von daher ist es, glaube ich, gut, dass ich die Erwartungen nicht mit unsinnigen Wahlversprechen noch erhöht habe.
Das ist ein gutes Stichwort. Ist das eigentlich ein Problem für Sie, dass die Wahlbeteiligung so niedrig war? Weil es sind ja nicht 75% der Emder Wahlberechtigten, sondern nur 75% derjenigen, die auch zur Wahl gegangen sind. Wenn man das dann runterrechnet, sind wir bei 45% der Emder, die Sie gewählt haben. Immer noch eine Menge. Haben Sie da mal drüber nachgedacht, ob das irgendwas bedeutet für Sie?
Ja, ich habe darüber nachgedacht, weil ich tatsächlich auch persönlich nicht damit gerechnet hätte, dass die Wahlbeteiligung so ist.
Nee, ich meine,
sie ist höher als bei der letzten Oberbürgermeisterwahl. Aber ich meine, schauen Sie alleine die tolle Resonanz, die Sie für die EZ-Wahlarena haben, die übrigens auch ganz, ganz toll war, dass Sie das in der Form auch angeboten haben. Mindestens 1500 Menschen im Saal, ich glaube, es waren sogar ein paar mehr, 500 im im neuen Theater und 2000 Zugriffe auf dem Livestream, wo ja dann nicht mal vielleicht nur eine Person vom Bildschirm gesessen hat, sondern vielleicht auch noch mehrere. Also da war schon ein großes Interesse da.
Kurzer Einwurf, ist das eigentlich wahr, dass ihr Tee mit Tim danach fast ausfallen musste, weil die alle nichts mehr von ihnen wollten, weil die alle was erfahren haben? Ich will sie nicht aus dem Konzept bringen.
Nein, das stimmt, das ist also tatsächlich so, dass in Conrebersweg, das war an dem Samstag danach, das war noch relativ gut besucht. An dem Sonntag war ich bei FT, da haben wir dann wirklich so an einem Tisch gesessen und haben also mehr so Dialog geführt. Also man merkte tatsächlich auch bei den Anfragen, auch so bei den Reaktionen, was so über Facebook kam, auch die E-Mails, dass das nach der EZ-Wahlarena deutlich nachgelassen hat. Also im Sinne von aber, die Menschen hatten ihre Entscheidung getroffen und die wollten dann auch einfach, dass es zur Wahl geht und dass es erledigt ist. Was ich auch am Samstag an dem Wahlkampfstand noch oft gehört habe, ist, dass die Leute gesagt haben, hoffentlich ist denn jetzt auch gut und es gibt keine Stichwahl.
Ja, irgendwann reicht es auch. Ne?
Ne? Ja. Genau.
Aber ich habe sie aus dem Konzept gebracht. Es ging darum, um nochmal den Rückgriff zu machen, hat es eine Bedeutung für Sie, dass die Wahlbeteiligung so niedrig war?
Ja, also es gibt ja Sie haben es ja, ich glaube am Dienstag oder Montag hatten Sie es im Kommentar bei sich geschrieben, hatten Sie ja versucht auch eine Erklärung dafür zu finden, nämlich dass Sie gesagt haben, Mensch, dieser Unterschied von den 16% von Herrn Erdmuth zu diesem letzten Europawahlergebnis mit den 30%, das ist irgendwie so eine Differenz von 14-15%. Wenn man die auf die Wahlbeteiligung nochmal aufschlagen würde, dann wäre das eher der Wert, mit dem wir gerechnet hätten. Und vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass die ein oder anderen Sozialdemokraten im Herzen, die es ja nun wirklich auch viel in Emden gibt, die gesagt haben, nee, wir wollen jetzt auch dieser Veränderung nicht im Weg stehen, aber dass wir so weit sind, den Kühlhof zu wählen, so weit ist es jetzt auch noch nicht und vielleicht ist das der Teil, der zu Hause geblieben ist. Also so von der sonst so von der Resonanz her, also 14-, 15-Jährige, die gar nicht wahlberechtigt sind, die mich angesprochen haben, glaube ich, dass da schon ein großes Interesse da war. Von daher ist das immer schade, wenn die Wahlbeteiligung nicht bei 60, 70 oder noch mehr Prozent liegt. Aber ich denke, in diesem Fall ist es nachvollziehbar und von daher trifft es mich nicht jetzt so wirklich hart.
Gut, was machen Sie eigentlich jetzt bis zum Antritt des Amtes? Am 1. November, richtig?
Genau.
Haben Sie noch 2 Monate Urlaub?
Nee, ganz so ist es nicht. Ich habe, also offiziell werde ich dann jetzt am Donnerstag auch wieder zur Arbeit
gehen. Ach stimmt, das sagen Sie schon, ja.
Ach genau. Jetzt haben wir uns verplappert.
Nee, da kommt nämlich gerade eine ganz tolle Frage. Wie ist denn das, wenn Sie dann zur Sparkasse reingehen und da ist ja dann Ihr Chef, der Herr Jan, und der weiß genau, 2 Monate weiter sind Sie sein Chef.
Bin ich sein Aufsichtsratsvorsitzender.
Ja, ne? Damit sind Sie ja quasi, da können Sie ihn...
Also ich sag mal, das ist ja etwas, was wir im Vorfeld auch besprochen haben. Ja,
kann er damit umgehen?
Ja, da kann er mit umgehen. Ich glaube, da sind wir alle professionell genug. Es gibt ja zu allen... Zur Stadt und auch zu den städtischen Töchtern gibt es ja heute eine Beziehung auch zwischen Sparkasse und den handelnden Personen. Ich glaube, dass wir da alle reif genug sind, als dass wir das entsprechend auch gut umsetzen werden. Nein, also dann gehe ich zurück zur Sparkasse, dann schauen wir mal, was da kommt. Dann würde ich gerne tatsächlich auch nochmal eine Woche Urlaub machen und dann im Oktober ist es zum Beispiel so, dass die ersten offiziellen Termine auch anstehen. Es gibt zum Beispiel eine Reise nach Archangelsk mit einer Delegation aus Emden anlässlich des 30. Stadtjubiläums und daran werde ich dann auch schon teilnehmen zum Beispiel und dann ist es ja auch nicht mehr weit bis zum 1. November.
Ja, stimmt und dann geht es richtig los
mit
20 Stunden Arbeitstagen, mal schauen.
Ja. Arbeiten mag ich gerne, das habe ich immer gerne gemacht und das ist ja auch, ich glaube, nicht vergleichbar, wenn jemand vielleicht körperlich arbeitet als Dachdecker und der ist eben 7 Stunden, 8 Stunden dann bei der Arbeit und an manchen Tagen arbeiten die auch mehr, je nach Wetter bedingt oder wenn man bei Volkswagen an der Linie arbeitet und man macht da so eine Tätigkeit, dann glaube ich, dann ist das was, wo man dann auch, wenn es auch gut ist, dass man dann Feierabend hat, weil man dann auch durch ist, dann ist man wirklich auch kaputt. Hier ist es ja so, dass das ja teilweise eben auch so lange Tage sind, weil man ja zwischendurch auch mal einen Vortrag hört, sich mit Leuten unterhält. Das ist ja das ist ja dann auch vielleicht körperlich nicht so anstrengend. Also das schafft man. Das ist ja immer auch ein Stück weit Vergnügen. Ja, also, und wenn es kein Vergnügen wäre, dann sollte man so einen Job nicht machen.
Ja, ich glaube, bei dem Job ist es wichtig, dass man nicht so richtig trennt Arbeit und Privatleben.
Genau, genau,
also,
genau.
Wenn man die Arbeit wirklich als echte, schwere Arbeit empfindet und als bedrängend und bedrückend, ich glaube, dann ist das nichts.
So, jetzt sitzen wir hier vor so einem Mikrofon, unterhalten uns nett. Ja. Das ist ja eigentlich keine Arbeit.
Ne? Aber irgendwie ist es doch Arbeit. Aber wir verdienen ja kein Geld bei uns.
Genau.
Gut. So, jetzt sind wir schon bei der Minute 39. Dann wird das ein etwas längerer Podcast. Ich habe jetzt noch so ein paar kurze Fragen aufgeschrieben. Jetzt müssen wir noch so ein paar Einblicke geben. Nicht in ihr Privatleben, aber vielleicht auch ganz so ein bisschen. Was, ich erzähle dann auch immer das, was meine Antwort wäre darauf, wenn ich mich fragen würde. Also ganz spontan, Ihr Lieblingsurlaubsort. Geld und Zeit spielt keine Rolle. Wo kommen Sie zur Ruhe? Jetzt sagen Sie nicht Borkum oder Norden.
Nein. Irgendwas in Italien, Gardasee oder so.
Okay, wegen Italien und Rotwein oder
ja, Temperatur? Wegen Italien und Temperatur und Rotwein und so.
Okay.
Also so, ne, Kurzurlaub bei Santino oder Michele oder da Sergio und wenn es länger muss, an Gardasee.
Okay, bei mir ähnliche Beweggründe, Rotwein und Sonne, allerdings auf Frankreich gemünzt, gerne am Mittelmeer, da ist schön warm oder gerne auch oben am Atlantik, wo man dann wirklich Meer hat und auch surfen kann und...
Wasser ist immer gut.
Wasser ist immer gut. Wo ist denn Ihr liebster Ort in Emden zum Abschalten?
Früher hätte ich mal gesagt, am Siel in Borsum, am Dollard. Das ist sicherlich auch noch so. Heute mittlerweile, muss ich sagen, gehe ich unheimlich gerne über den Wall. Also die Wallanlagen finde ich mit einer von den schönsten Orten von Emden.
Auf diese Frage habe ich mir jetzt noch gar keine Antwort überlegt, aber ganz spontan. Ich habe eine neue Laufstrecke entdeckt, die ist zwar für Läufer irgendwie tierisch langweilig, weil die nur gerade ausgeht. Die startet am Borsumer Siel und dann Richtung Gandersum und dann bis nach Gandersum und dann hinterm Deich zurück.
Ja.
Das ist irgendwie eine langweilige Strecke, weil nur geradeaus und Schafe und so. Aber ich glaube, das ist mein liebster Ort in Emden gerade. Aber das wechselt auch ein bisschen. Lange war mein liebster Ort diese etwas leicht hässliche Eisenbrücke über dem Borsumer Seitenkanal hinten an der Liebesinsel.
Ja.
Weil ich da, wenn man da runterguckt, finde ich, sieht man Ostfriesland in seiner ganzen Bandbreite. Man sieht Wasser, man sieht die Wiesen, man sieht Tiere, man sieht einen kleinen Ort, nämlich Bolthusen ist das da.
Ja.
Aber das ändert sich. Was bringt Sie so richtig auf die Palme? Also wo sagen Sie, nee, jetzt, auch wenn Sie es nicht zeigen, aber vielleicht innerlich auf die Palme?
Also ich glaube, erstmal hat es immer was zu tun mit der Beziehung, zu denen man in den Menschen steht. Also wenn es natürlich jemand ist, der einem nahe steht, dann geht das schneller. Der weiß natürlich, wo er drücken muss und da ist man emotional berührter. Ansonsten glaube ich, so Ungerechtigkeiten, das finde ich, das bringt mich schon so auf die Palme, ja.
Mich bringt auf die Palme, wenn Menschen, die es eigentlich besser wissen könnten, es doch nicht besser machen. Aus Bequemlichkeit, aus Faulheit, manchmal muss man auch sagen, aus Dummheit. Aber halt immer mit dem Ansatz, eigentlich könnten sie es besser, wenn sie sich nur einmal dahinter klemmen würden. Und wenn ich das so sehe, dann werde ich wahnsinnig.
Das ist ja immer mein Ansatz, wo ich sage, ich bin ja, dieser Begriff der Talente ist mir ja immer wichtig. Also zu sagen, so in der Mitarbeiterschaft, aber eben auch im Verein, was kann jemand und ist jemand bereit, so ein Talent auch zu nutzen? Manchmal braucht man ja eben Hilfe dabei, das zu entdecken. Und wenn dann jemand für sich entscheidet, obwohl er so ein großes Talent hat, und das ist vielleicht auch ein Stück weit das, was Sie meinen, das nicht einzusetzen, sondern aus Bequemlichkeit im Grunde genommen zu sagen, ach komm, nee, lass mal. Das ist wirklich schade, weil das so unheimlich verschenktes Potenzial ist. Nur, ich muss auch immer sagen, man kann den Menschen noch mal eine Hilfestellung geben, aber wenn dann jemand nicht will, dann will er auch nicht. Ne? Dann ist das eben so.
Was rührt Sie zu Tränen?
Ah, das geht schnell. Ich bin total dicht am Wasser gebaut. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ich war in der letzten Woche war ja die Gedenkwoche zum 6. September. Das ist so mir persönlich ein ganz, ganz wichtiges Datum. Ich weiß nicht, ob das so ein, wahrscheinlich ist das so in diesem, in dem Emder ganz tief drin. Meine Großmutter, ich erinnere mich an die Geschichten, die sie mir eben zum 6. September erzählt hat und auch über das alte Emden, wo sie dann immer von gesprochen hat, eine Stadt für sie immer im Sonnenschein. Und das ist sowas, also wenn ich zum Beispiel war ich ja am Sonntag noch vor der an einem Wahltag bei der Lesung von Iris Hellmich Ehrenswertester Tag. Und da war Herr Barkhorn, der dann quasi auch mal seinen Bericht vorgelesen hat. Da habe ich sofort Tränen in den Augen gehabt. Ne? Und das sind so Themen, das rührt mich unheimlich an.
Ja, bei mir ist das nicht ganz so bedeutungsschwanger. Bei mir sind es die klassischen amerikanischen Schnulzfilme, die natürlich immer ein Happy End haben. Und wenn das besonders gut gemacht ist, dann sitze ich da so vorm Fernseher und merke, du kannst jetzt nicht heulen, bloß in so einem blöden Film. Aber
kann man, und das ist sogar ganz gut. Ich habe ja unter anderem Sozialpsychologie studiert und das kompensiert unheimlich viel. Ist das also, so? Ja, wenn Sie einen traurigen Film gucken, also der traurigste Film, den es gibt, ist Wie ein einziger Tag, The Notebook. Schöner Film.
Ja.
Ist dann wirklich auch, dass alle Schleusen sich öffnen und das ist unheimlich gut. Also gerade wenn man mal traurig ist, soll man ruhig einen traurigen Film gucken, das haut den Mist raus.
Es geht bei mir aber auch so, wenn es ein tolles Happy End ist, wenn sie sich zum Schluss kriegen oder so und es sah lange nicht und es ist völlig absehbar, dass es so werden wird, weil es ist ja ein amerikanischer Film, wenn es denn dann passiert.
Gut. Meine Güte, dieser Podcast hat aber eine Bandbreite.
So, letzte Frage, und ich glaube, dann machen wir auch Schluss, damit uns die Leute nicht einschlafen, aber ich glaube, das passiert nicht. Jemand will Ihnen eine ganz tolle Freude machen, zum Geburtstag oder einfach zwischendurch, weil Sie es verdient haben. Was soll er tun? Worüber freuen Sie sich spontan?
Also ich bin nicht so der Überraschungstyp.
Sie mögen nicht überrascht werden?
Nein, mag ich überhaupt nicht.
Ah, okay.
Das ist so gar nicht meins. Es sind so Gesten, die ich unheimlich toll finde. Also es war an dem Wahlkampfstand vor 3 Wochen an dem Samstag, kam ein kleines Mädchen und hat mir ein Centstück mit einem Marienkäfer geschenkt.
Ach.
Das war so etwas, wo ich mich unheimlich drüber gefreut habe. Oder Live und Lukas und Kilian, das sind auch 3 Jungs, die irgendwie jeden Samstag am Wahlkampfstand waren, die haben für mich ein Bild gemalt oder so. Die hängen jetzt bei mir zu Hause am Kühlschrank. Und das sind so Dinge, der zum Beispiel, der Kilian, der war ja auch auf der Titelseite der MDR Zeitung dann am Montag, weil der mir quasi dann da vom Grand-Café in die Arme gelaufen ist. Ne? Und das hat er dann auch im Wahlkampfstand immer schon gemacht. Und das sind so Dinge, da freue ich mich unheimlich drüber. Also das war auch für mich das größte Glück bei uns im Verein, dass man, wenn man so die Kinder und die Jugendlichen und auch natürlich unsere Fußballer, wenn die einen Erfolg hatten und wenn die sich gefreut haben oder auch privat, wenn sich bei denen was entwickelt hat, wenn die vielleicht Schwierigkeiten in der Schule hatten und man konnte irgendwie vermitteln, dass die Hilfe kriegen und dann funktioniert es am Ende. Das ist so das, was mich unheimlich glücklich macht. Also wenn sich solche Dinge entwickeln, oder so eine kleine schöne Geste, da freue ich mich drüber. Ansonsten bin ich ein absolut nicht materieller Mensch, also mit materiellen Dingen das ist mir nicht wichtig. Ich habe zum Beispiel ein Buch geschenkt gekriegt. Die kommunale Intelligenz fand ich ganz toll. Am Wahlkampfstand in Transvaal kam eine Dame, die gesagt hat, das ist ganz wichtig und ich würde mich freuen, wenn Sie das lesen und ich würde Ihnen dieses Buch gerne schenken. Und das waren so Dinge, wo ich mich echt drüber gefreut habe, wo ich gedacht habe, toll, das finde ich klasse.
Ja, bei mir, ich freue mich total riesig, aber eine sehr zufriedene Freude nach einem 10-Kilometer-Lauf, der gut gelaufen ist und ich dann nach Hause komme und dann da sitze und duschen gehen kann und dann bin ich mit der Welt im Reinen. Im Großen würde es mich wahnsinnig freuen, wenn irgendjemand heimlich meinen Arbeitgeber anruft und sagt, Stefan, du musst morgen nicht zur Arbeit, pack deine Sachen, fahr nach Baltrum und rede den ganzen Tag nicht, schreib den ganzen Tag nicht und lass dein Handy zu Hause. Das ist leider noch nie passiert.
Ja, ich kann Ihnen da leider nicht helfen.
Nee, ich bin mir da wahrscheinlich schwerlich helfen. Das stimmt schon. Gut, ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war die Hafenkante an diesem Freitag. Ein sehr langer Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch einigermaßen Spaß gemacht. Also uns hat es Spaß gemacht, habe ich so den Eindruck.
Wir machen das mal wieder. Tauschen wir Kochrezepte aus.
Nach 100 Tagen im Amt vielleicht. Gucken, ob Sie dann immer noch so entspannt sind.
Ja, gut.
Gut. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Bleiben Sie uns treu. Schalten Sie am nächsten Freitag wieder ein. Und wir wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende mit tollem Wetter. Das ist jeder Wunsch. Das ist der Wunsch, den wir an jedem Wochenende machen. Er geht nicht immer in Erfüllung, aber diesmal klappt es bestimmt.
Schönes Wochenende, Emden.
Vielen Dank, Herr Krüdorf, dass Sie da waren.
Gerne.
Danke.